Total.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Tag 2 der Snooker-WM ist beendet und wir hatten den ersten Decider. The King is dead, long live Ding. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Total Clearance, unseren Sheffield Shots, dem Daily zur Snooker-WM 2020. Mein Name ist Andreas Dies, natürlich wieder mit dabei Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Wir müssen gleich über den Decider sprechen, weil es war ein spannendes Match gestern zwischen Mark King und Ding Junhui. Und Ding Junhui hat am Ende die Oberhand behalten. Es ist eine sehr enge Kiste geworden und Ding Junhui konnte nicht immer zu 100% überzeugen. Das wird ihm jetzt wahrscheinlich dann doch trotzdem relativ egal sein.
Ja, das kann ihm auch relativ egal sein, denn er hat sich so ein bisschen durchbeißen müssen durch die erste Runde, hat aber auch spielerisch durchaus gute Ansätze gezeigt und dafür, dass er nur, er meinte selbst, 8 Tage Vorbereitung für die Weltmeisterschaft hatte, weil er eben in Quarantäne musste erstmal, als er aus China zurückkam. Dafür war das eigentlich ganz okay. Mark King auf der anderen Seite hat natürlich ebenfalls eine ganz gute Leistung gebracht, hat aber eben, ja, am Ende würde ich sagen, es fehlten so ein bisschen die hohen Breaks bei ihm. Das Scoring ist so ein bisschen das Problem gewesen. Aber er hat immer gekämpft, ist immer dran geblieben, hat sich nicht abschütteln lassen. Und das war letztendlich was, was man dann aber auch Ding hoch anrechnen musste. Denn dass Mark King da so mithält, das ist sicherlich was, was man erwarten kann. Aber dass Ding Junhui es halt nie geschafft hat, sich so wirklich abzusetzen, immer wieder den Ausgleich kassiert hat und es trotzdem dann aber auch immer wieder geschafft hat, selbst in Führung zu gehen, das ist dann durchaus auch dem Chinesen relativ hoch anzurechnen. 5-4 stand es nach der ersten Session und im Prinzip ging das Hin- und Her-Spiel, was er schon in der ersten Session begonnen hatte, dann auch so ein bisschen am Abend weiter, also am gestrigen Nachmittag bis in den Abend. Das Match endete ja dann erst kurz vor der Abendsession, ging das so weiter. Mark King machte den Ausgleich, Ding Junhui wieder in Führung gegangen mit einer 125, erneuter Ausgleich, weiteres Century von Ding, 119. Und so ging das dann hin und her weiter. Bis zum 7-7, Mark King machte dort wieder den Ausgleich, holte sich wieder auf die Farben einen Frame. Also es waren genau die knappen Durchgänge, die sich dann der Straßenkämpfer Mark King holen konnte. Und dann schien es, als wenn sich Ding Junhui endlich so ein bisschen lösen könnte, holte sich mit einer 85 die Führung zum wiederholten Male zurück und baute dann mit einer 67 diese sogar auf 9-7 aus. Stand also kurz vor dem Sieg und ja, das interessierte Mark King überhaupt nicht. Holt sich wieder peu à peu die Punkte, die er brauchte. Frame 17, Frame 18 gingen dann wieder an Mark King. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Ding Junhui das Match dann entgleiten könnte tatsächlich nochmal. Aber der blieb ruhig, wartete auf seine Chancen. In Frame 18 hatte er da zunächst noch so ein bisschen Probleme, schaffte es dort nicht über die Ziellinie, profitierte dann auch so ein bisschen, oder also Mark King profitierte. Ding Junhui musste dann aus der Ferne sich mit ansehen, wie Mark King die letzte Pinke als Cross-Double lochte. Ob das genauso geplant war, weiß ich nicht genau. Er entschuldigte sich nämlich danach, also nachdem er dann auch schwarz lochte und so den Entscheidungsframe tatsächlich erzwang, entschuldigte sich Mark King. Ich glaube, er hat das tatsächlich so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber wie gesagt, die Entschuldigung kam, es ging in einen Entscheidungsframe und der war dann auch lange umkämpft. Ding Junhui aber machte immer etwas mehr aus seinen Chancen und wird dann auch, glaube ich, heilfroh gewesen sein, als er dann letztendlich mit der letzten Roten, die er fantastisch über den kompletten Tisch weg in die linke untere Tasche lochte, dann auch das entscheidende Break auf den Tisch packte, bis Pink den Tisch abräumte und dann war das Ding gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war noch nicht alles so großartig, wie wir es von Ding Junhui zum Beispiel bei der UK Championship gesehen haben in dieser Saison. Aber dass er sich hier durchgebissen hat, gegen Mark King mit 10-9. Das wird ihm, glaube ich, eine gehörige Portion an Selbstvertrauen bringen. Und ja, für Mark King bleibt letztendlich eine sehr bittere Niederlage.
Es ist eine bittere Niederlage. Es ist gestern in den Decider gegangen und wir haben gestern den ersten Tag erlebt, an dem keine Zuschauer ins Crucible zugelassen worden sind. Die Maßnahmen bzw. das Pilotprojekt, wo Zuschauer zu Sportevents zugelassen werden sollte, ist wieder zurückgenommen worden. Seit gestern gibt es keine Zuschauer mehr. Bei einem normalen Decider im Crucible Theater wäre die Stimmung wirklich fantastisch gewesen und es wäre aufgeregt gewesen. So ist das gestern in völliger Stille entstanden. Es ist auf der einen Seite ja vielleicht dann auch so, dass man sich besser konzentrieren kann, auch die Spieler besser konzentrieren kann. Vielleicht dann auch auf der anderen Seite von Kleinigkeiten völlig aus der Bahn geworfen werden kann. Ich bin gespannt, wie das in sich in den nächsten 14, 15 Tagen dann jetzt, wie sich das jetzt ausbreitet, dass man sagt, spielen jetzt die Spieler am besten, die eher nicht daran gewöhnt sind, vor vielen Zuschauern zu spielen, oder sind die Spieler im Vorteil, die eigentlich ja das Publikum brauchen? Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich eine ziemlich große Rolle spielen. Gerade, wir werden es dann heute Nachmittag dann sehen, wie das zum Tragen kommt. Gerade Spieler wie Ronnie O'Sullivan, wie Judd Trump, die auch wirklich ein bisschen fürs Publikum spielen und nicht nur für sich selbst, sondern auch unterhalten wollen und sich dann auch so ein bisschen angestachelt fühlen, wenn das Publikum mitgeht, die werden damit natürlich jetzt so ein bisschen Probleme haben. Ich bin da sehr gespannt auf Ronnie O'Sullivans Auftritt heute Nachmittag, komplett ohne Publikum, ob ihn das wirklich so top motiviert bei einem Turnier, für das er ja eh schon nicht die größte Motivation mitgebracht hat in den letzten Jahren. Das könnte interessant werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich für Spieler wie, ich glaube, auch Ding Junhui, wie Steven Maguire, wo wir es bei der Tour Championship ja gesehen haben, durchaus ein Vorteil. Die haben dann natürlich weniger Möglichkeiten, sich ablenken zu lassen und konzentrieren sich dann einfach auf ihr Spiel, fühlen sich nicht ganz so beobachtet. Also ich glaube, das könnte durchaus einen kleinen Ausschlag geben. Es ist für alle eine sehr ungewohnte Situation. Die Schiedsrichter twittern das ja auch regelmäßig. Brandon Moore, Jan Verhaas gestern haben auch gesagt, das war so ein bisschen das Merkwürdigste, was ich hier jemals leiten durfte bei der Weltmeisterschaft. Aber gut, wir werden damit klarkommen müssen. Also, was heißt wir? Wir können uns das ja nur dann im Fernsehen anschauen. Die Spieler vor Ort müssen damit klarkommen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen dann noch entwickelt.
Wir werden es sehen und wir werden es natürlich hier bei den Sheffield Shots bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de dann für euch begleiten, beziehungsweise mit euch dann auch durchsprechen. Also, Ding Junhui ist durch und wer auch durch ist, das ist Mark Williams. Und das kam etwas überraschend nach seiner doch so schwachen ersten Session gegen Alan McManus, wo er sich hinterher entschuldigt hat, gesagt hat, boah, ich hätte auch 2-7 oder 3-6 zurückliegen können. Er lag mit 4-5 zurück. Und gestern kam dann ein anderer Mark Williams raus aus den Startlöchern und auch ein anderer Alan McManus. Alle 6 Frames gingen an Mark Williams, der mit 10-5 gewonnen hat und danach so zufrieden war, dass er gesagt hat, Mensch, die nächsten 5 Jahre spiele ich auch noch.
Ja, ist so ein bisschen eine Trendwende bei Mark Williams. Hat er vor ein paar Jahren stand er ja schon kurz vorm Karriereende. Die Geschichte kennen wir, haben wir lange genug durchgekaut. Er wurde überredet, weiterzumachen, wurde dann ein paar Monate später Weltmeister. Jetzt will er weitermachen, bis er von der Tour fällt. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Nachricht für alle seine Fans. Denn wenn er so spielt, wie er gestern gespielt hat, dann ist das einfach nur eine Freude, ihm dabei zuzusehen. Klar, er profitierte auch davon, dass Alan McManus ein komplett anderer Alan McManus war als am Tag davor. Gestern keine einzigen wirklichen langen Bälle, kein vernünftiges Breakbuilding, die Safeties, sonst eigentlich etwas, für das Alan McManus berühmt ist, kamen überhaupt nicht, immer wieder zu kurz, immer wieder leichte Lochfehler. Ja, und so hatte Mark Williams dann wenig Mühe, aus seinen Chancen genug zu machen, spielte Breaks von 50, 79, 59 gestern Abend, 6 Frames in Folge, sessionübergreifend dann sogar 7 Frames in Folge und so steht am Ende ein relativ ungefährdeter 10-5 Erfolg für den Waliser hier, mit dem ich vorher ehrlich gesagt so nicht gerechnet habe. Also wir haben ja vorher tatsächlich viel spekuliert darüber, wie viel macht die fehlende Matchpraxis aus in diesem Jahr. Gerade für Spieler wie Mark Williams und Ding Junhui, die ja wirklich seit Anfang des Jahres, spätestens seit Gibraltar, kein einziges Profi-Match mehr bestritten haben. Ja, und beide sind jetzt eine Runde weiter. Bisher kein einziger gesetzter Spieler, der ausgefallen ist oder ausgeschieden ist. Ist schon sehr kurios. Am Ende setzt sich dann irgendwie doch, ja, der Top-Gesetzte durch und mal sehen, ob sich das heute dann im weiteren Verlauf noch so durchzieht.
Vielleicht ist das Geschehen ohne Zuschauer auch ein Gleichmacher, dass alle wirklich nur noch nach ihren Fähigkeiten spielen können und alle äußeren Einflüsse dann auch abgeschnitten sind und sich am Ende dann die stärksten Spieler durchsetzen. Kann ja zum Beispiel auch sein. Aber wie gesagt, wir werden es erleben in den nächsten 14 Tagen noch. Also Mark Williams ist weiter und er steht in der zweiten Runde, hat Alan McManus mit 10-5 besiegt. Ein Spiel, was deutlich früher hätte zu Ende sein können, war das Match zwischen Stuart Bingham und Ashley Carty. Stuart Bingham führte schon mit 9-4, aber dann brachte ihn ein verschossener Ball so aus dem Konzept, dass Ashley Carty die Gunst der Stunde nutzte, die nächsten drei Frames gewann und auf einmal war es eine ganz enge Geschichte und Stuart Bingham kann sich am Ende des Tages darüber glücklich schätzen, dass er mit 10-7 da durchgekommen ist, oder? Weil er so ein bisschen nervös wirkte er dann auf einmal.
Ja, hast ja im Prinzip alles zusammengefasst, brauche ich ja gar nicht mehr großartig viel dazu erzählen. War ein sehr merkwürdiges Match zwischen den beiden. Wir haben es ja in der ersten Session schon gesehen, Stuart Bingham führte nach der ersten Session mit 5-4, obwohl er sich eigentlich auch nicht hätte beschweren dürfen, wenn er hinten liegt. Ashley Carty hatte da mehr Chancen, als es das Ergebnis aussagte. Am Abend beziehungsweise gestern war es dann ein komplett anderes Gefühl am Tisch. Stuart Bingham bärenstark, vor allem vor dem Mid-Session-Interval. Breaks von 109, 96, 57, ohne dass Ashley Carty überhaupt einen einzigen Ball gelocht hat. Eine 58 im 13. Frame gab ihm dann tatsächlich den 4. Frame in Folge, mit der er dann davongezogen hat. Und beim 9-4 war klar, das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit hier. Aber Ashley Carty hat sich nicht unterkriegen lassen, fand ich sehr beeindruckend, fand ich sehr stark, was er da gezeigt hat. Nicht nur eben nach dem Verlauf des Matches, sondern auch nachdem er ja in der ersten Session schon so ein bitteres Zwischenergebnis hatte. Eine gute 83, dann eine 51, eine 56 und Stuart Bingham, der vor allem in den Frames 14 und 15 leichte Chancen vergab und eigentlich immer wieder die Gelegenheit bekam, das Match auch über die Bühne zu bringen, hat sich dann da so nach und nach selbst aus der Konzentration und selbst aus dem Spielfluss genommen, dass er dann tatsächlich auch nicht mehr so wirkte, als wenn er das Match hier überhaupt über die Ziellinie bringen kann. Und so kam Ashley Carty dann tatsächlich auf 7-9 heran, hatte dann auch die erste echte Gelegenheit in Frame 17, machte leider nur 16 Punkte daraus und Stuart Bingham machte mit seiner zweiten roten, die er dann lochte, dann tatsächlich auch ein vernünftiges Break endlich, eine 82 und rettet sich damit über die Ziellinie. Und da muss man wirklich sagen, Stuart Bingham hat zwei Seiten gezeigt in diesem Match. Seine gute Seite, beziehungsweise seine fantastisch spielerische Seite, zu Beginn der zweiten Session und aber auch seine wirklich sehr angreifbare Seite zum Ende der ersten Session und zum Ende der zweiten Session auch. Also da muss er sich stark steigern, vor allem in dem Draw-Bereich, in dem er da ist, mit Mark Williams als nächstem Gegner, jetzt auch Ronnie O'Sullivan, Tap Chai-Onu könnten da bald warten. Also das wird eine interessante Angelegenheit, ob Stuart Bingham sich hier wieder so reinsteigern kann, wie er es vor ein paar Jahren ja auch bei seinem Weltmeistertitel gemacht hat.
Zwei der letzten fünf Weltmeister treffen jetzt aufeinander. Mark Williams und Stuart Bingham werden in der nächsten Runde aufeinandertreffen. Best of 25, darauf freue ich mich.
Ja, absolut. Ist ein hochinteressantes Duell. Zwei Spieler, mit denen man eigentlich auch nicht unbedingt gerechnet hat nach den letzten Jahren. Stuart Bingham, klar, der hat das Masters gewonnen in diesem Jahr, was aber auch so ein bisschen irgendwie aus dem Nichts kam, um danach dann auch wieder nicht so die brillantesten Leistungen abzuliefern. Also beide Spieler können hier ins Viertelfinale einziehen, was auch, glaube ich, beide dann durchaus schon als Erfolg verbuchen werden. Also egal wer dann am Ende gewinnt, er wird sich auf jeden Fall um den Weltmeistertitel 2020 weiter bewerben dürfen. Also hochinteressantes Duell, aber ich glaube, davon haben wir dann noch eine ganze Menge bei dieser Weltmeisterschaft. Denn eins können wir auf jeden Fall sagen, auch wenn das mit den Zuschauern so ein bisschen hin und her ist, spielerisch ist das wirklich bisher eine wirklich tolle WM.
Ja, bislang absolut. Ding Junhui, Mark Williams und Stuart Bingham sind die nächsten drei Achtelfinalisten, die wir gestern erlebt haben. Wir haben auch noch weitere Matches gehabt, die noch nicht beendet sind und die gestern ihre erste Session erlebt haben. John Higgins führt gegen Matthew Stevens mit 6-3, nachdem er die letzten 4 Frames gewonnen hat. Und David Gilbert liegt gegen Curt Mafflin mit 4-5 zurück. Was erwartest du von diesen beiden Matches heute noch?
Also John Higgins gegen Matthew Stevens war tatsächlich jetzt das erste Match, was man nicht mit 5-4 nach der ersten Session endete. Ist für mich im Grunde entschieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich traue Matthew Stevens ein Comeback hier in dem Fall nicht zu. Dazu wirkt John Higgins dann auch letztendlich zu souverän, zu solide. Matthew Stevens hatte am Anfang enorm gut mitgehalten, war vor allem eigentlich der stabilere Akteur, was hohe Breaks anbelangt. Und John Higgins hat sich dann eben so ein bisschen nach und nach in dieses Match reingebissen und dann am Ende auch nochmal einen Gang hochschalten können. Und das scheint Matthew Stevens in den letzten Jahren eben nicht mehr so wirklich zu können. Deswegen glaube ich, dass das eine relativ klare Angelegenheit wird heute. Selbst wenn es ausgeglichen gestaltet wird, wird es am Ende 10-5, 10-6 für John Higgins. Also ich denke mal, mit dem 6-3 gestern hat sich der Schotte da eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet. Wird sich aber auch steigern müssen im Turnierverlauf, vor allem was das taktische Spiel, vor allem was die Chancenauswertung anbelangt. Im anderen Match, David Gilbert gegen Curt Mafflin, wage ich eigentlich fast gar keine Prognose, weil die beiden gestern so gut gespielt haben teilweise. Das war ein Break-Festival, dass ich nicht weiß, wenn das heute so weitergeht, wer von den beiden sich da durchsetzt. Curt Mafflin, fast noch der etwas bessere Spieler, führt damit ja dann auch letztendlich verdient mit 5-4. Aber auch David Gilbert, Breaks von 92, 131. Also das war ein guter Auftakt für beide in diese Weltmeisterschaft. Wirklich viel Spielfluss dabei, nur 2 Frames ohne 50er Break. 124, 61, 56, zweimal und eine 101. Das waren die Breaks von Curt Mafflin, der gestern sein erstes Century im Crucible gespielt hat und dann gleich noch sein zweites dann auch hinterhergehauen hat. Also hochinteressante Partie. Könnte gefährlich werden für David Gilbert. Vielleicht ist der dann heute der erste gesetzte Spieler, der dann tatsächlich die Segel streichen muss. Also da wage ich tatsächlich keine Prognose. Das könnte über die volle Distanz gehen.
Weitere Matches, die heute starten bzw. heute auch beendet werden. Yan Bingtao und Elliot Slesser werden ihre erste Session heute spielen. Neil Robertson und Liang Wenbo werden ihre beiden Sessions heute erleben. Heute um 11 Uhr bzw. um 20 Uhr und dann das Duell, auf das sehr viele gewartet haben. Ronnie O'Sullivan gegen Tapchaya Uno. Die beiden ja unglaublich schnellen Spieler werden heute Nachmittag spielen, parallel zur zweiten Session von Matthew Stevens und John Higgins. Also genug zu besprechen, dann auch morgen früh bei unserem dritten Daily hier, unseren Sheffield Shots von Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Haben wir noch was vergessen?
Nee, ich glaube, diesmal nicht. Wir sind, glaube ich, ganz gut dabei. Also es ist eine unheimlich tolle WM bisher. Es ist zwar immer noch eine kuriose Situation, hier im August über die Snooker-Weltmeisterschaft zu sprechen, aber ich glaube, sportlich ist das bisher über jeden Zweifel erhaben. Wenn das Hin und Her mit den Zuschauern nicht wäre, dann wäre das, glaube ich, auch was, worauf man sich nur, wo man sich nur aufs Sportliche konzentrieren könnte, denn das haben die Spieler letztendlich auch verdient. Ja, und heute, glaube ich, ein richtig fantastischer Sonntag. Also nehmt euch nichts anderes vor, es sei denn, ihr wollt Top-Snooker verpassen. Ich glaube, die Nachmittagssession heute, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich einen zweiten Fernseher daneben stelle. Das wird eine schwierige Entscheidung. Stevens, Higgins oder O'Sullivan und Nu, was machst du?
Ich bleib auch zu Hause und werde mir das angucken. Aber ich muss auch sagen, im April fällt es mir deutlich leichter, zu Hause zu bleiben und ganz viel Snooker zu gucken als im August. Das ist eine kleine Herausforderung, aber wir bleiben trotzdem dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.